schön, auch die zu sehen, die mit mir vorher noch spazieren waren, dass ihr es auch hierher geschafft habt. Mega, mit dieser kurzen Pause zwischendrin. Du hast gerade gesagt, Sandra, Tagesschau gucken. Bei Marit und mir, da gehört es zum Pflichtprogramm. Ich glaube, das ist eine der Sendungen, die obligatorisch bei uns dazugehören, jeden Abend Tagesschau gucken. Und gerade gibt es Meldungen, die einen schockieren. Man denkt irgendwann so, hä, kann das eigentlich noch schlimmer werden? So gefühlt nimmt es immer eine neue Stufe an. Es sind jetzt 6 Wochen, da haben wir Krieg in Europa. Und was wir von diesen Nachrichten erhören, das erschüttert. Klitschko, der hat diese Woche ein Bild bei Instagram gepostet von einem Jungen, der vor einem provisorischen Grab steht. Und ich finde, die Augen von diesem Jungen, die bewegen was in mir. Diese Resignation, das Nicht-Wissen, was tun. Diese Hilflosigkeit von diesem Jungen. Jeden Tag gibt es neue Meldungen und man denkt irgendwie, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Und dann kommt irgendwie eine neue Eskalationsstufe dazu. Es wird noch mehr. Meinungsumfragen, die zeigen zurzeit ein historisches Tief im Blick auf die Zukunft. In dem Bericht von dieser Meinungsumfrage, da heißt es, die Deutschen haben die Hoffnung auf die nahe Zukunft verloren. Seit dem Koreakrieg 1950 gab es nicht mehr so viel Zukunftspessimismus. Wörtlich heißt es in der Studie, jeder Dritte in Deutschland fühlt sich durch das russische Vorgehen in der Ukraine persönlich stark bedroht und hält einen neuen Weltkrieg für ein realistisches Szenario. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, was um uns herum passiert, das macht was mit mir, das macht was mit uns, das beschäftigt uns. Und ich weiß von mehreren Älteren auch aus unserer Gemeinde, die mir das erzählt haben oder die mir erzählt haben von Menschen, die sie kennen, die sich daran erinnern, wie Erinnerungen von früher wieder hochkommen. Von Zeiten, die man eigentlich geglaubt hat, die waren schon vorbei, vom Zweiten Weltkrieg, als man sich selbst noch im Keller verstecken musste. Als man fliehen musste, rausgerannt ist, Hauptsache weit weg, Lichter löschen. Täglich neue Meldungen von der Front und keiner hatte irgendwen, oder jeder kannte irgendwen, der selber gefallen ist an der Front. Und jetzt mit diesen Bildern aus der Ukraine, da kommt vieles von dem wieder hoch an die Oberfläche. Und das Gefühl, was da ist, was mir einige von euch beschrieben haben, das war, ich habe gefragt, wie geht es einem damit, war Leere. Ohnmachtsgefühl. Nicht wissen, was kann man denn da machen? So eine ängstigende Hilflosigkeit, die sich wie so eine graue Decke über den Kopf legt. Und du sagst, das fühlt sich wie so ein Drücken an. Es lähmt. Wir sind heute ziemlich genau eine Woche vor Ostersonntag und Karfreitag. Und es war ungefähr um diese Zeit, da ist Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem gelaufen. Die waren nochmal in Jerusalem, haben sich das alles nochmal angeschaut und die Jünger waren begeistert. Die haben gesagt, guck mal, Jesus da, siehst du das, der Tempel und die Gebäude und hier und da und haben ihm alles begeistert gezeigt und Jesus irritiert sie. Jesus sagt, keiner von diesen Steinen, den ihr hier seht, wird ganz bleiben. Die werden alle kaputt gehen. Das war bestimmt so ein Dämpfer. So. Und dann sind sie gegangen und abends dann haben sie nachgefragt. Und haben gesagt, hey, was soll das? Was genau meinst du denn damit? Und wann wird das passieren? Und Jesus erklärt ihnen, ja, das wird bald kommen. 60 nach Christus war es soweit, Jerusalem wurde zerstört. Aber dann fragen sie weiter. Und sie fragen, woran werden wir erkennen, dass du bald wiederkommst? Und woran werden wir erkennen, dass die Welt dem Ende zugeht? Jesus nimmt sich für die Antwort auf diese Frage, das fand ich erstaunlich, sehr viel Zeit. Also immer wieder fragen die Jünger ihn irgendwas, ne? Und dann gibt er ihnen ein Gleichnis oder erklärt es ihnen. Das sind dann immer so ein paar Abschnitte in der Bibel oder ein paar Verse. Aber für dieses Thema findest du in Matthäus Evangelium 2 Kapitel 24 und 25 nur für diese beiden Fragen. Da finden wir mehrere Gleichnisse, vier Gleichnisse und noch viel mehr Erklärung. Und ich lade dich ein, zu Hause diese beiden Kapitel gerne nachzulesen. Das schaffen wir in einer Predigt nicht. Aber unglaublich viel steckt da drin. Darüber, was wir Zeichen sein werden, was passiert, wenn er wiederkommt, welche Aufgabe wir haben in dieser Zeit, wie wir damit umgehen sollen und verschiedene Gleichnisse, die ich schon erwähnt habe. Wir werden uns heute diesen Abschnitt ganz am Anfang anschauen und es wird dabei um zwei Dinge gehen, nämlich zum ersten um zwei Illusionen. Zwei Illusionen, die Jesus seinen Jüngern nimmt und um eine Schnur. Manche haben sie schon gesehen, die läuft hier da quasi bis da hinten raus. Zwei Illusionen und eine Schnur. Wenn du eine Bibel hast, ich lade dich ein, nimm sie mit raus, mitzulesen, Matthäus 24. Dort werden wir gemeinsam lesen ab Vers 4 und ich lese noch einen Vers vorher schon, Matthäus 24 ab Vers 3. Da heißt es, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also die Jünger sind allein mit ihm, ne? mit Jesus. Und das, was jetzt kommt, ist für seine Jünger, für eure Ohren bestimmt. Und dann heißt es hier ab Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Mit diesem Abschnitt beginnt Jesus seine Erklärung über die letzte Zeit. Wir nennen sie auch die Endzeit. Das ist die Zeit, die direkt davor steht, bevor Jesus Christus wiederkommt. So ein Teilabschnitt. Und er gibt uns einige ganz konkrete Dinge, auf die wir Acht haben sollen. Super spannend, wenn ihr die zwei Kapitel zu Hause lest, ihr macht das ja alle, dann werdet ihr feststellen, hab Acht ist das Wort, das am häufigsten vorkommt. Immer wieder, hab Acht, erschrecke dich nicht, denn dies muss geschehen. Wer es liest, der achte darauf. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, seid wachsam, haltet Wache, seid bereit, so wacht, so geht es immer weiter. Wachsamkeit. Jesus weiß schon, was kommt und er warnt uns als Christen auch in Deutschland heute, habt Acht. Und es erinnert mich so ein bisschen an meine Kinder. Wenn wir unterwegs sind beim Spazieren, so entlang der Hauptstraße, es geht auf die Kreuzung zu, dann kommt bei mir schon so das Verlangen zu rufen, Achtung, da vorne ist eine Kreuzung. Hab Acht. Das kommt ganz selbstverständlich. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich vermute, es müsste daran liegen, dass meine Kinder manchmal einfach so drüber rennen und nicht genau hingucken. Manchmal frage ich mich, eigentlich müsste das doch logisch sein, dass da vorne an der Kreuzung, dass man aufpassen soll. Aber anscheinend erliegen meine Kinder einer Illusion, nämlich es wird schon gut gehen. Wird schon passen. Ist nicht so schlimm. Und so oft wie Jesus hier in diesen zwei Kapiteln sagt, habt Acht. Das hat einen Grund, weil wir es ernst nehmen sollen. Diese zwei Kapitel sind die liebevolle und zugleich eindringliche Ermahnung. Jungs, Mädels, passt auf. Da vorne, das kommt auf euch zu. Pass auf, ich sag dir, was jetzt kommen wird, damit du nicht unwissend dich verführen lässt. Hab Acht, dass euch niemand verführt, heißt es in Vers 4. Verführung, komisches Wort, vor allem in diesem Gebrauch. Verführung klingt irgendwie, ja, vielleicht sogar ein bisschen harmlos, aber Verführung ist ein tödliches Problem. Mindestens so gefährlich wie die Hauptstraße für meine Kinder. Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, aber Verführung das Unechte triumphieren. Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verführte Menschen, das sind keine dummen Menschen. Also nicht, dass man denkt, nur die Dummen werden verführt. So, ne? Ganz im Gegenteil, das sind gescheite Menschen. Jesus warnt die Gemeinde vor der Verführung. Viele werden verführt, damit ist die Gemeinde gemeint. In uns, wir müssen aufpassen. Verführte Menschen erliegen einer Illusion, sie laufen einem Trugbild hinterher, weil sie vielleicht falsche Wünsche haben oder Vorstellungen oder Träume, wie es vielleicht sein könnte. Und aus dem Grund sagt Jesus hier, habt Acht, guckt genau hin. Einige Anzeichen, die wir in diesem Abschnitt haben, die auf diese letzte Zeit hindeuten, auf diese Endzeit, die kommen werden, sind Kriege, Kriegsgerüchte. Und zwar nicht nur auf so einem, so hier ist ein Krieg und da ist ein Krieg, sondern auf einer globalen Ebene. Das, was hier aus dem Urtext kann man herauslesen, ist was Großes. Auch die Hungersnöte, die werden in einem großen Maßstab stattfinden. Erdbeben genauso. Krankheiten, Seuchen, Pandemien. Und was wir auch herauslesen, ist eine Art Steigerung. Es beginnt mit einem Radius, der alle Menschen betrifft, so ein weltlicher Kreis. Und dann gibt es einen zweiten, die Steigerung, die Verfolgung der Gemeinde, Christenverfolgung. Und wenn man das so hört, Seuchen und Kriege, ich weiß nicht, wie es euch geht, da muss man schon auch an Corona und Ukraine denken. Das kommt damit hoch. Wir hatten noch nie seit der Geschichte eine so globale, umfassende Pandemie, die alle, seit wir überall vernetzt sind, die alle betroffen hat. Im Ukraine-Krieg sind so viele Big Player mit drin. Da haben wir die USA, wir haben China, wir haben Russland. Also im weltweiten Maßstab sind wir auf einer globalen Ebene gerade. Und das klingt sehr schlüssig, wenn man sagt, ja, das muss die Endzeit sein. Nur, wir wissen es nicht. Wann die Endzeit stattfinden wird, weiß alleine Gott. Und damit sind wir auch schon beim ersten Luftballon. Ich nehme den mal mit hier. Klebt den mal dahin. Ja. Unser erster Luftballon. Denn seit Jesus auferstanden ist, hat es in jeder Generation Menschen gegeben, die schreckliche Kriege, Seuchen und Erdbeben erlebt haben. In jeder Generation. In jeder Generation gab es Menschen, welche in den Kriegen, Seuchen und Naturkatastrophen ihrer Zeit plausible Anzeichen für die angebrochene Endzeit sahen. Sie alle hatten handfeste Argumente, das war nicht nur so ein Hirngespinst, sondern es waren echte Argumente, jetzt muss es soweit sein. Zum Beispiel zur Zeit Nero, bei den Römern. Es war eine Zeit, da war klar, der Nero, das muss der Antichrist sein. Der hat Christen als lebendige Fackeln aufgehängt in Rom und sie angezündet, um nachts die Straßen zu beleuchten. So was Widernatürliches, ein riesengroßes Reich, das größte Reich, was es damals gab, das Römische Reich. Martin Luther hat mal den Papst als Antichrist bezeichnet. Auch ihm war klar, das kann nicht sein. Und als die Weltkriege waren, gab es viele, die gesagt haben, das muss die Endzeit sein. Und sie hatten gute Gründe dafür. Plausible Gründe, Zeichen, die wir aus der Bibel hier haben. Und für viele war damals offensichtlich Hitler, das muss der Antichrist sein. Viele haben schon das Ende der Welt vorausgesagt. Nur mal zum Beispiel der Amerikaner William Miller, der hat die Zukunft Jesu errechnet auf die Zeit zwischen dem 21. März 1843 und 1844, also genau ein Jahr. Und daraufhin sind dann die ganzen Bauern und die Besitzer hergegangen, haben alles verschenkt, haben sich getroffen auf dem Platz und gewartet. Nur kam nicht. Aus dieser Bewegung sind die Sieben-Tages-Adventisten entstanden. An Charles Russell, ein anderer, ist davon ausgegangen, dass 1874 dann auf jeden Fall Jesus wiederkommen muss. Und nachdem das nicht passiert ist, hat er schon vorausberechnet, dass es dann entweder nur noch 1914, 1918 oder 1925 sein kann. Ein anderes Jahr kann es nicht geben. Jetzt sind diese Jahre leider auch in der Vergangenheit mittlerweile. Und er ist der Mitbegründer oder einer der Hauptbegründer der Zeugen Jehovas. Und es gibt noch viel mehr Beispiele. Immer wieder waren Menschen sich einig, sie waren sich sicher, das muss hier sein. Und wie beurteilt Jesus das? Mit Blick auf die Kriege sagt er, aber es ist noch nicht das Ende, wenn ihr all diese Zeichen seht. Ganz im Gegenteil, wenn ihr von all dem hört, dann ist dies erst der Anfang der Wehen. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, jetzt ist es soweit, Jesus kommt bald wieder, jetzt sind wir kurz davor, dann bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass es gerade da nicht ist. Weil, warum? Weil Jesus gesagt hat, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und zwar genau dann, wenn keiner es ahnt. Und das sagt er zu seinen Jüngern. Ihr werdet es nicht ahnen. Weder die Engel wissen, wann Jesus wiederkommt. Noch Jesus selbst wusste es. Er sagt, ich weiß es auch nicht. Nur der Vater im Himmel weiß es. Wir haben das hier stehen in Matthäus 24, 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und Jesus geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da wir es nicht meint. Er kommt zu einer Stunde, da wir nicht damit rechnen. Wer glaubt, den Zeitpunkt zu kennen, der sitzt einer Illusion auf. Jesus wird kommen, das ist ganz sicher. Und ich hoffe, er kommt bald. Aber den Zeitpunkt kennt allein der Vater. Und Jesus hat uns diese Informationen, 2 Kapitel, richtig viel, nicht gegeben, um den Zeitpunkt zu bestimmen. Wenn du diese beiden Kapitel liest, dann das ist wie so ein Dauerthema, immer wieder, den Zeitpunkt wisst ihr nicht, den könnt ihr nicht wissen, es gibt ein Gleichnis, schiebt nochmal ein Gleichnis hinterher, ihr könnt es nicht wissen, es kommt, ihr werdet es nicht denken, wirklich bum, 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 bum. Diese 2 Kapitel haben wir nicht, um den Zeitpunkt zu berechnen. Du weißt nicht, wann es soweit ist. Das ist eine Illusion. Das ist die erste Illusion, die wir platzen lassen sollten. Gott möchte gar nicht, dass wir versuchen, den Zeitpunkt seiner Wiederkunft zu bestimmen. Oh. Gott möchte nicht, dass wir versuchen, den Zeitpunkt seiner Wiederkunft zu bestimmen, sondern wir sollen jederzeit immer bereit sein, dass er wiederkommt. Wir wollen uns noch die 2. Illusion anschauen, vor der Jesus uns hier warnt. Und ich finde die ehrlich gesagt schwieriger, die 2. Illusion. Sie hat nämlich einen Namen. Naivität. Oder vielleicht auch Träume, Träumereien. Jesus mahnt uns in diesem Text nämlich zur Nüchternheit und lässt damit einen Traum von einer besseren Welt platzen. Sehr oft hoffen wir, so geht es mir auch, hoffe ich heimlich, dass die Welt immer besser wird. Kennt ihr das? Also ich wünsche mir, dass es besser wird mit dieser Welt. So nach dem Motto, ja, es passieren schlimme Dinge auf dieser Welt, aber im Großen und Ganzen wird es schon besser werden. Die Kleinen mal abziehen, aber im Großen wird es besser. Wir haben Fortschritt. Am Ende wird alles gut. Ja, das ist das positive Motto. Vielleicht kennst du dieses Denkmuster. Wenn du ein optimistisch denkender Mensch bist, so wie ich, dann geht es dir vielleicht auch so. Auch als Gemeinde kann man genau so denken. Und es gibt einem Hoffnung. Ich denke mir so, wenn ich nur genügend Einsatz habe, wenn ich nur genügend missionarische Aktivitäten mache, dann können wir vielleicht doch das Ende der Menschheitsgeschichte noch drehen. Dass es ein gutes Ende nimmt. Dass alle Menschen Jesus kennenlernen und Christen werden. Und dann hat es noch ein gutes Ende. Ganz Deutschland christianisieren, das wäre doch der Wunsch. Aber ihr Lieben, auch das ist eine Lüge, eine Illusion, eine Seifenblase, die Jesus hier platzen lässt. Christen werden immer die Minderheit bleiben und die Welt wird Christen hassen. Klingt nicht schön, oder? Die Welt wird nicht besser. Trotz all der Mittel, die jeden Tag auf den Markt gebracht werden, die uns versprechen, glücklicher zu werden, gesünder zu werden, länger zu leben, sagt Jesus, bleibt nüchtern. Solange ihr hier auf der Erde seid, lasst euch nicht verführen. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich optimistisch. Ne? So, wird schon, kriegen wir hin, machen wir. Und wenn ich das so höre, dann könnte einem das glatt die Lust auf die Zukunft verderben. Aber wisst ihr, Jesus sagt das nicht, um uns zu quälen. Er sagt es uns auch nicht, um uns die Hoffnung auf die Zukunft wegzunehmen, sondern um uns vorzubereiten, damit wir richtig reagieren können. Jesus nimmt uns diese Illusion mit den Worten, das ist der Anfang, ich nehme dir die Illusion mit, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, erschrecke nicht. Ihr braucht euch darüber keine Sorgen machen, denn es muss so kommen. Wenn wir von Kriegen, Krankheiten und von all diesen Dingen hören, dann sollen wir nicht erschrecken, sondern besonnen handeln. Diese Besonnenheit ist seit jeher ein Markenzeichen christlicher, von echten Christen. Nicht wie so erschreckte Hühner zu gackern, irgendwas passiert und dann durch die Gegend zu rennen und die Krise zu kriegen, Hilfe! Und aber auch nicht, sich von der Angst lähmen zu lassen, zu sagen, nicht, ich verstecke mich, ich habe Angst, ich bleibe draußen, ich bin nicht mehr dabei. Besonnenheit. Nächstenliebe ist wichtiger als die eigene Sicherheit. Es war 1527. Da hat die Beulenpest ganze Landstriche in Deutschland entvölkert. Kaum noch war jemand da. Und damals lehnte der Reformator Martin Luther es ab, von der Kanzel Aufrufe zu starten, dass die Leute fliehen sollten. Und auch sich selber schützen sollten. Er hat gesagt, das sage ich nicht. Er entschied sich zu bleiben und die Kranken zu versorgen. Und diese Entscheidung kostete seiner Tochter Elisabeth das Leben. Das veranlasste ihn dazu, eine Broschüre zu drucken, die wir heute noch haben. Hier sieht man ein Bild übrigens von Martin Luther, genau. Er hat eine Broschüre gedruckt und darin schreibt er, wir sterben auf unseren Posten. Christliche Ärzte können ihre Krankenhäuser jetzt nicht verlassen. Christliche Stadtverwalter können nicht aus ihren Bezirken fliehen. Christliche Pastoren dürfen ihre Gemeinden nicht aufgeben. Die Pest löst unsere Pflichten nicht auf. Sie verwandelt sie in Kreuze, an denen wir bereit sein müssen zu sterben. Wow. Damit handelt Martin Luther übrigens in bester Tradition der Kirchenväter. Es war nicht so ein Einzelding. Mehrmals in der Geschichte haben wir das, dass die Pest durch Deutschland und die ganze Gegend gezogen ist. Einmal im Jahr 250 hat es die komplette römische Welt getroffen. Gerade dort, wo man sich gegenseitig kannte. Aus Rom wird berichtet, an einem Tag bei Hochzeiten sind 5000 Menschen an der Pest erkrankt, wenn sie sich zu feiern getroffen haben. Und zwar so um die 250 rum, als das ganze römische Reich erneut getroffen wird. Und zuerst werden die Christen dafür verantwortlich gemacht. Ihr Christen, ihr habt die Pest reingeschleppt, ihr seid schuld. Aber es hört nicht auf, die Pest bleibt. In Summe, ich glaube 22 Jahre lang haben sie die Pest an der Backe. Wir haben ja gerade erst mal 2 Jahre Corona. 22 Jahre. Und irgendwann haben sie aufgehört, an ihre Götter zu glauben, weil es hat nichts geholfen. Keiner hat geholfen, nichts hat geholfen. Und wisst ihr was? Die Menschen sind aus den Häusern geflohen. Wenn einer die Pest hatte, haben sie gesagt, nur weg. Das ist so gefährlich, so ansteckend. Ich lasse meine Frau da zurück, meine Kinder, ich muss raus aus diesem Haus. Und es waren die Christen, die hineingegangen sind, zu den Unbekannten, zu ihren Nachbarn, die hingegangen sind und gesagt, wir pflegen die, um die sich keiner kümmert. Sie haben sich nicht erschrecken lassen. Und das war der Beginn der Erweckungsbewegung in Rom. Der Historiker Lehman Stone, der schreibt, diese zyprianische Pest war einer der Auslöser für die Reichskrise des 3. Jahrhunderts in der römischen Welt. Aber sie hat noch etwas anderes bewirkt. Sie löste das explosive Wachstum des Christentums aus. In den Predigten Zyprians wurden die Christen aufgefordert, nicht um die Opfer der Pest, die nun im Himmel seien, zu trauern, sondern die Anstrengungen zur Versorgung der Lebenden zu verdoppeln. Ihr seht schon so ein gewisses Muster. Von den ersten Christen bis Martin Luther, diese Mahnung zur Besonnenheit. Sich nicht zu verstecken, sich nicht zu fliehen. Und gleichzeitig, wenn du glaubst, in der Welt wird alles gut werden, dann lässt Jesus diese Illusion platzen. Aber nicht, um dir Angst zu machen, sondern um mutig in der Welt Christus zu repräsentieren, trotz aller realen existierenden Gefahren. Achtung. Es ehrt Christus nicht, wenn wir uns vor Angst lähmen lassen. Das macht Christus keine Ehre. Und auch nicht, wenn wir uns in den Häusern verkriechen. Genauso wenig macht es Jesus Ehre, wenn wir schimpfen über irgendwelche Corona-Verordnungen oder staatliche Regime. Das ehrt Jesus nicht. Wir sollen stattdessen hingehen und helfen. Das unsere tun. Christen ehren Gott, wenn sie nüchtern bleiben und in jeder Zeit die Frage stellen, wozu? Wozu möchtest du mich, Herr, in dieser Situation gebrauchen? Wozu, Herr? Jesus spricht uns genau wie seine Jünger damals zu, erschreck nicht, hab keine Angst, es muss so kommen, verlier nicht den Mut, denn ich behalte die Kontrolle. Pass auf dein Herz auf, dass es sich nicht beschwert und beschwert wird durch irgendwelche Sorgen. Um es mal konkret zu machen, Putin. Der Ukraine-Krieg, der ist schrecklich und da will ich kein Haar dran lassen. Der ist grausam, der ist falsch und niemand will das irgendwie schönreden. Ist die Frage, was tun wir als Christen? Als Christen spricht Jesus zu dir und zu mir, erschrecke nicht. Hab Mut. Bleib dran, bleib besonnen. Nicht gleichgültig, aber bleib besonnen. Pass auf dein Herz auf, dass es nicht beschwert wird durch Sorgen. Anstatt zu fragen, warum passiert das? Was ist da so schlimm? Hilfe, Herr Jesus, ich verstecke mich. Ich bekomme Angst, sagt Jesus. Frage, wozu? Wozu, Gott, willst du mich mit meinen Talenten, mit den Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was du mir geschenkt hast, mit dem Anvertrauten, wozu möchtest du mich gebrauchen und jetzt einsetzen? Wie kann ich hier dich ehren in dieser Situation? Vielleicht sitzt du gerade da und du fragst dich, wie soll das bitte gehen? Wie geht es? Wie hat es Martin Luther geschafft? Wie hat Martin Luther es geschafft, abzuwägen zwischen diesen beiden Extremen, der realen Gefahr der Pest, seine Tochter ist gestorben, die war real die Gefahr, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Not der Menschen zu sehen und trotzdem hinzugehen. Wie hat es Luther geschafft? Wie konnten die Christen im Römischen Reich, obwohl sie die Buhmann waren, obwohl man gesagt hat, ihr seid schuld an der Pest, und obwohl sie wussten, wenn wir hingehen, werden wir krank, wie konnten die Christen trotzdem hingehen und den Menschen helfen und die Todgeweihten pflegen, um die sich niemand kümmert? Wie kann ein Paulus fröhlich nach Rom marschieren, wissen, dass er dort sterben wird? Wieso macht er das? Wie können wir heute eine gesunde Sicht auf unsere eigene Sicherheit auf der einen Seite und auf die 5 Aufträge Jesu bekommen? Was möchtest du, dass ich tun soll? Das kann nur, wer die Ewigkeit Gottes, die Realität dieser Ewigkeit nicht aus den Augen verliert. Nur wer weiß, dass dieses Leben hier nur der Anfang ist für eine Ewigkeit. Vielleicht ist dir dieses Seil hier schon aufgefallen, wenn du reingelaufen bist, je nachdem, ob du auf der rechten oder auf der linken Seite reingelaufen bist, bist du vielleicht sogar drüber gestolpert. Ich hoffe nicht, keine Beinbrüche bitte. Dieses Seil steht für unser Leben, für dein Leben. Jeder hat so ein Seil als Leben. Es schlängelt sich durch so die Reihen, wie so ein Leben sich auch durchschlängelt. Und bei dem einen ist das Leben ein bisschen kürzer und bei dem anderen ist es vielleicht länger. Bei dem einen wird ein Seil mal abgeschnitten und hat sich extrem verkürzt. Dein Leben hat einen Anfang, einen Start. Doch die eigentliche Frage ist, wo endet dein Leben? Wo bist du gerade auf diesem Lebensfaden? Wo stehst du? Habt ihr das Ende von diesem Seil gesehen? Habt ihr es gefunden? Hat kein Ende. Nicht wirklich. Das Leben hier auf der Erde wird enden. Und wisst ihr, wo dieses Ende deines Lebens auf diesem Seil ist? Hier. Dieser kleine schwarze Teil davon ist dein Lebensspanne hier auf der Erde. Das ist der Teil, den du hier verbringen wirst. Hier bist du geboren, Teenager, Mama, Papa, vielleicht. Hier irgendwo mal eine Midlife-Crisis. Da älter geworden. Und irgendwann kommt der Punkt, da wird unser Leben hier auf der Erde abberufen. Und danach kommt die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist sehr lang. Ewig. Sie hat kein Ende. Siehst du den Unterschied zwischen diesem Teil hier und dem hier? Damit umgehen, mit dem, was hier passiert auf dieser Welt, kann nur, wer die Ewigkeit im Blick behält. Wer sagt, ich weiß noch, was kommt. Wir leben hier in einer Zwischenzeit. Wir hatten dieses Lied und das passt so gut. Wir leben hier in einer Zwischenzeit. Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen, wie es weitergeht, auch in der Ewigkeit. Aber die Ewigkeit, die kommt danach. Sie ist erst der Auftakt hier, unser Leben. Unsere Hoffnung liegt nicht hier in dieser Welt, in diesem Schwarzen. Wer seine Hoffnung hier drauf legt, dass diese Welt noch ein gutes Ende nimmt, der muss verzweifeln. Unsere Hoffnung liegt in der Ewigkeit. Wir legen unsere Hoffnung nicht in die Welt, sondern auf das, was kommt. Und nur wer das Ende sieht, wenn wir nur von der Ewigkeit her denkt, kann gelassen in die Zukunft schauen. Nur wer fragt, wozu, Herr? Wer hier fragen kann, wozu, Herr? Wozu möchtest du mich gebrauchen? Was von dem, was ich hier tun kann, hat einen Ewigkeitswert und nicht nur hier so einen kleinen Zipfel? Nur wer so denkt, kann Hoffnung überhaupt behalten, wenn wir darum wissen, wie es zu Ende geht. Diese Frage, wozu, ist eigentlich ein Gebet. Ein Gebet, mit dem ich dich nach Hause schicken möchte heute. Ein Gebet, wozu möchtest du mich gebrauchen, Herr? Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam zu beten. Wer kann, darf gerne sitzen bleiben oder aufstehen, wie es für dich recht ist, und mit mir zusammen beten. Wozu, Herr, willst du mich gebrauchen? Geliebter Herr Jesus Christus, manchmal ist es zum Verzweifeln in dieser Welt, auch wenn du uns all das schon vorausgesagt hast und uns zur Ruhe gemahnt hast, der Krieg in der Ukraine, das Leid der Menschen, Krankheiten, Corona, Hungersnöte, die erschüttern uns. Du hast gesagt, Herr, erschreckt nicht. Und das wollen wir tun, weil wir wissen, dass du es ganz besonders bei den Leidenden und bei den Elenden bist. Weil wir unsere Hoffnung nicht auf diese Welt, sondern auf die Ewigkeit setzen. Wir wollen nicht erschrecken, sondern besonnen und wachsam sein, Herr. Wir wollen mutig nach deinem Willen für unsere jetzige Lebenssituation fragen. Herr, ich bitte dich, schenk uns den nötigen Mut, diese Frage zu stellen. Mach uns weise, damit wir weder fahrlässig werden und unser irdisches Leben einfach hinschmeißen, noch unser irdisches Leben für zu wichtig nehmen. Du, Herr, bist der Anfang und das Ende. Wir sehen uns an diesem Tag deiner Wiederkunft entgegen, um einmal ganz bei dir zu sein. In Ewigkeit, ohne Trauer, wo kein Leid mehr ist, auch wenn wir diese Ewigkeit noch überhaupt nicht richtig fassen können. Amen.